Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Paulina Fröhlich von der Denkfabrik Das Progressive Zentrum, dort zuständig für den Schwerpunkt resiliente Demokratie. Das kommt mir gerade ganz praktisch vor, dass sich damit Menschen beschäftigen. Paulina Fröhlich, herzlich willkommen im Studio. Schönen guten Tag.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Wir schauen auf die Themen des Tages und da gibt es zuerst diese Nachricht. Klaus Töpfer, der frühere Bundesumweltminister, der jetzt frühere CDU-Politiker, ist gestorben im Alter von 85 Jahren. Am Samstag schon, heute Vormittag kam erst diese Nachricht, wurde sie erst bekannt. Ich habe das gerade noch mal zur Sicherheit abgefragt, Paulina Fröhlich, Jahrgang 1991, da war er auf jeden Fall Bundesumweltminister, aber sie sagt noch gerade, also selbst wenn man ihn nicht so aktiv erlebt hat, ist es jemand, den man einfach kennen muss, weil er so wichtig war.
Ja, ich habe schon vor Jahren mal den Satz gehört, Klaus Töpfer war zwar nicht der erste Umweltbundesminister, aber der erste richtige. Und ja, als Umweltpolitiker ist er natürlich irgendwie bekannt, als strahlende Figur, der ja später auch als Direktor bei den Vereinten Nationen für das Umweltprogramm notwendig verantwortlich war. Und was ich im Kopf habe von Klaus Töpfer ist, dass er gerade auch in dieser Funktion bei der UN Themen miteinander verbunden hat. Umweltpolitik mit der Frage von Armut verbunden hat. Und dieses Verbinden von unterschiedlichen Problemen, Zusammenhänge erkennen und sie ganzheitlich angehen wollen, das ist für mich ein Bild von Klaus Töpfer.
Klaus Töpfer, es gibt ja so verschiedene Bilder. Ein Bild, das ich habe, das glaube ich viele haben, ist der Bundesumweltminister, der in den Rhein springt. Schon natürlich in so einem Wärmeanzug, war glaube ich noch nicht ganz so warm, aber war auch noch nicht ganz so sauber, der Rhein. Und er wollte damit ein Zeichen setzen. Erstens, er ist wieder sauberer, dieser Fluss. Und zweitens, wir wollen das auch hinkriegen. Ne? Aber dieses wir wollen das auch hinkriegen, also Sie haben es gesagt, er war in der Tat nicht der erste Bundesumweltminister. Er war dann der zweite. Mhm. Nach Walter Wallmann.
Und vor Merkel,
also auch eine interessante Reihung. Und das ist ja auch interessant, Klaus Töpfer und auch Angela Merkel symbolisieren ja da auch die Bedeutung des Themas innerhalb der Christdemokratie. Da gibt es ja jetzt schon so den einen oder anderen Bezug auch ganz aktuell, die sagen, ja, das ist auch gerade vor dieser Kulisse ganz interessant, wo die Union ja, ich formuliere es mal, vorsichtig etwas hadert mit dieser Frage, wie engagiert soll sie jetzt eigentlich diese Klimaschutzpolitik weiterdenken oder eher doch industriepolitisch denken?
Ja, ein starkes Beispiel, von dem man hofft, dass es abfärbt und inspiriert. Es ist natürlich ein sehr trauriger Anlass, sein Tod, aber ich hoffe, dass die Erinnerungen, die jetzt überall in Radiosendern und in Zeitungen zu hören und zu lesen sind, vielleicht nochmal aufgeben, darüber nachzudenken, wie wahnsinnig wichtig dieser Impuls ist. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke, dieser Sprung in den Rhein beweist ja auch, dass dieser Mann ein Bewusstsein für Bildstärke und Kommunikation hatte.
Auf jeden Fall. Und das ist natürlich doch der kleinere Teil, weil Sie haben es ja gesagt, also Umweltminister und dann das UN-Umweltprogramm. Dazwischen war er Bundesbauminister und er war derjenige, der maßgeblich den Regierungsumzug zu verantworten hatte von Bonn nach Berlin. Dass hier in Berlin, aus der Stadt, aus der wir senden, alles so steht und fertig ist, dass man hier vernünftig regieren kann. Auch das ist ganz stark Klaus Töpfer. Der Teil, der so ein bisschen weniger mit ihm verbunden wird, weil es auch weniger Lebensjahre waren, die er sich dafür eingesetzt hat.
Aber mit starken Folgen.
Auf jeden Fall. Sichtbar in Berlin. Klaus Töpfer, am Samstag verstorben. Heute haben wir es erfahren. Die erste Nachricht dieses Tages, die wir hier gemeinsam besprechen. Wir haben noch weitere, auf die Sie sich hier, ich weiß nicht, ob das Wort freuen richtig ist, aber Sie können sich auf jeden Fall auf das Gespräch freuen, das ich mit Paulina Fröhlich führe. Eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast. So oder so. Schön, dass Sie dabei sind. Paulina Fröhlich ist mein Gast und vor einigen Jahren hat sie eine Initiative mitbegründet. Kleiner 5 hieß die. Vor 2017 war das, richtig?
Ja, genau, 16 gegründet. Mhm.
Und das Ziel war, die AfD kleiner als 5, also unter 5% zu halten. Tja, Frau Fröhlich.
Ich kann dazu nur sagen, ich kriege mittlerweile sehr viele rührende Nachrichten von Menschen, die sagen, Mensch, was ihr da damals gemacht habt, war weitsichtig. Ihr habt früh gesehen, dass da was passiert, auf das man wirklich achten muss. Und ich kriege natürlich auch hämische, das sind dann nicht Nachrichten, das sind dann eher Kommentare, die sagen, haha, unter 5 könnt ihr mal sehen, bald regieren wir. Da kann ich nur sagen, es bleibt eine Vision, es bleibt das Ziel. Mhm. Okay. Rechtsextremismus raus aus den Parlamenten.
Aber ist es ein realistisches Ziel oder muss man gerade nach diesem Wahlsonntag sagen, es ist eine Realität, es ist ja auch eine europäische Realität, dass es eine politische Kraft gibt, die Ja, wie man es beschreiben kann, ist ja wahrscheinlich dann auch schon Teil der großen Streitfrage, aber am rechten Rand des politischen Systems steht und fest dort steht.
Ja, das ist eine Realität, die man auf jeden Fall anerkennen muss und vor allen Dingen muss, wenn man Interesse hat, dagegen anzuwirken. Kleiner 5 ist keine Initiative, die die Augen davor verschließt. Sie ist aber auch keine Politikstrategieberatung, die sagt, wie kriegen wir das jetzt unter 5%, sondern es ist eine ehrenamtlich getragene Organisation, die versucht, Menschen darin zu unterstützen, in den Dialog zu gehen, um den man eh nicht herumkommt, weil er zum Beispiel in den eigenen Familien, Freundeskreisen, in der Nachbarschaft entsteht. Also Leute, die rechtspopulistische, rechtsradikale Parolen wiederholen, entweder provozieren wollen oder verunsichert sind. Wie reagiere ich da eigentlich dialogisch drauf? Das fragen sich viele Menschen, weil sie gar nicht wissen, was sie dann eigentlich sagen sollen. Und Kleiner 5 versucht, sie zu unterstützen. Das heißt, es geht eigentlich weniger um dieses, wie drücken wir diese Prozentzahl, als der wirkliche Umgang im Alltag.
Ja, und vor allem natürlich auch letztendlich die Frage, was heißt das denn eigentlich für die politische, tagespolitische Realität? Wir sind so stark in einem Diskurs, der das als Problem formuliert und der sagt, also je kleiner beispielsweise das Wahlergebnis der AfD ist, desto besser. Jetzt ist das Wahlergebnis, gerade wenn man sich die ostdeutschen Bundesländer anguckt, so groß und so weitreichend, umfasst so viele Teile der Bevölkerung, 30%, über 30% mitunter, dass ich mich ja die Frage stelle, kann das noch funktionieren? Also muss man das sozusagen auch als ein demokratisches Ergebnis, als ein Ausdruck von demokratischem Willen anerkennen und damit dann in einem Sinne arbeiten, dass wir nicht sagen, das Ziel ist, das wegzukriegen, sondern das Ziel ist zu sagen, okay, das ist offenbar die Willensbildung des Volkes, wie gehen wir damit um?
Nee, ich bleib dabei. Also die AfD ist eine mittlerweile bestätigt rechtsextreme Partei und das Ziel ist Rechtsextremismus raus aus legitimen Machtzentralen wie Parlamenten zu bekommen und besonders natürlich aus vor Regierungsbeteiligung vorzuenthalten. Das bedeutet nicht, ich wiederhole es nochmal, dass man sagt, Augen zu, das darf es nicht geben, weg damit, sondern es gehört natürlich eine ordentliche, erstmal eine Anerkennung dessen, was Sie gerade sagten. Es gibt eine relevante Gruppe in unserer Bevölkerung, die dieser Kraft ihr Vertrauen schenkt. So. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Aber das Ziel der Auseinandersetzung für mich bleibt gleich. Und zwar, dass diese Gruppe weniger Einfluss erhält und demokratischen Stimmen und Kräften das Vertrauen geschenkt wird. Aber das ist Arbeit, klar.
Jetzt arbeiten Sie für eine Denkfabrik, die sich das Progressive Zentrum nennt. Ich weiß nicht, ob Sie mit der Zuschreibung eigentlich glücklich sind, aber in Zeiten, in der man die Ampel vielleicht etwas wohlwollender gesehen hat insgesamt, da hieß es häufig, ja, das Progressive Zentrum ist auch so ein bisschen so eine Denkfabrik, die ein bisschen genau diese Regierungskonstellation auch im klugen Sinne vielleicht vordenkt, berät. Ich versuche jetzt gerade in Ihrem Gesicht abzusehen, ob Sie damit einverstanden sind mit dieser Zuschreibung. Aber bleiben wir mal bei dem Begriff des Progressiven. Und die Wahlergebnisse in Europa, die wir uns anschauen, vor allem in Deutschland, ist das auch eine Abwahl des Progressiven in der Politik, die wir da gerade gesehen haben?
Also ich glaube, das Europaparlament ist das komplizierteste und differenzierteste, das es gibt auf dieser Welt. 27 Mitgliedstaaten, in Dänemark hat eine grüne Partei die meisten Stimmen geholt, in Portugal, in Schweden waren es die Sozialdemokraten, in Polen hat Donald Tusk, wurde bestätigt im Amt, liegt vor der Peace-Partei. Das ist eine Realität und gleichzeitig ist eine Realität, dass die allermeisten Stimmen in den meisten europäischen Mitgliedstaaten von Konservativen gewonnen wurden und dass rechtsradikale bis rechtsextremistische Parteien auch Erfolge aufbauen konnten, in manchen Ländern sogar.
Darf ich einen kleinen Einschub machen? Das ist ja das Interessante bei Polen, Donald Tusk ist ja auch ein klassischer christdemokratischer Konservativer. Also da haben wir sozusagen auch nur noch die Alternative in Polen, die realistische zwischen christdemokratisch-konservativ und rechtspopulistisch-rechtsextrem.
Ja, das ist richtig. Aber was heißt nur noch?
Also ja, also ich meine, ich hänge noch ein bisschen an dem Begriff des Progressiven und der Frage, weil damit ja auch verschiedene politische Ansätze verbunden sind. Mit Blick auf Europa natürlich diese Idee, dass man weiter voranschreitet in der europäischen Integration, mehr gemeinsam macht. Aber auch wenn man sich sachpolitische Fragen anschaut, die Migration, lösen wir die im Sinne einer Abschottung oder haben wir bessere, kreativere Möglichkeiten, die eben keine Abschottung oder nur teilweise Abschottung bedeuten? Im Feld beispielsweise der Klimapolitik natürlich ganz entscheidend. Ja, also stecken wir den Kopf in den Sand oder sagen wir, nein, das gehen wir jetzt engagiert an und die Europäische Union wird eben die Modellregion in der Welt, die die Klimaneutralität hinkriegt. Habe ich jetzt alles sozusagen, ich hab das jetzt so im Hochglanzstil vielleicht einer grün-liberal-sozialdemokratischen Partei erzählt.
Ja, und Sie sehen mich nicken. Sie haben am Anfang gesagt, wir gehen voran, ja. Und darin steckt etwas Interessantes. Im Progressiven steckt der Fortschritt, steht Veränderung, Bewegung. Und wir wissen alle, dass gerade wirklich keine veränderungsfreundliche Zeit sozusagen ist. Die diversen Krisen, handfesten Krisen, sogar Kriege, die wir auf unserem Kontinent mit erleben oder von mit beeinträchtigt sind, alltägliche Dinge wie zum Beispiel Preissteigerungen, Klimakrise haben Sie gerade angesprochen. Es gibt derart viele Unwägbarkeiten, die zur notwendigen Veränderung aufrufen, und zwar bis ins private Leben hinein. Und das ist erstmal wahnsinnig anstrengend und verunsichernd. So, und ich glaube, das ist schon wichtig mit zu bedenken, wenn man überlegt, was für eine Ausgangsposition haben Progressive, die für diese Veränderung stehen. Ja, da verstehe ich erstmal, dass das Konservative, das vielleicht Bewahrende, das vielleicht auch in erster Stelle mit Sicherheit und Stabilität assoziiert wird, favorisierter erscheint. Aber das ist jetzt eine, ich würde mal sagen, Meta-Analyse. Wir müssen schon auch ins Detail gehen und sagen, dass die Ampel in Deutschland gerade höchste Unbeliebtheit erfährt, ist kein Geheimnis. Und das hat sich in dieser Wahl einfach nochmal manifestiert. Und das liegt nicht nur an solch großen Bewegungen, sondern natürlich auch an Handwerkszeug und Kommunikation etc., vielleicht auch an Köpfen. Also ja, Sie haben am Anfang gefragt, ist das Progressive abgewählt? Ich würde sagen, es ist nicht abgewählt, aber es ist auch gerade nicht in ihrer, es hat gerade nicht die Sternstunde, und es muss sich berappeln und wiederkommen und sagen, hey, wir haben gute Lösungen.
Wiederkommen könnte man ja zum Beispiel so mit der Methode Macron, dass man sagt, jetzt stellen wir einfach mal diese Frage nochmal der Bevölkerung und sagt, okay, wenn das gerade dieses Bild nicht so ganz eindeutig ist, wir stellen nochmal unsere Entwürfe vor, wir stellen sie zur Wahl. Sie ahnen schon, worauf diese Frage hinausläuft, die viel diskutierte Neuwahlfrage, wobei man natürlich auch schon mal fragen könnte, ist das eigentlich wirklich eine ernste Frage oder ist das vor allem eine Oppositionsvolte gerade?
Ich glaube nicht, dass das eine ernste Frage ist. Vielleicht ein...
Wäre es denn eine gute Idee? Dann frage ich mal so.
Nein, es ist keine gute Idee. Also das halte ich nicht für richtig. Ich sehe auch nicht, an dieser Wahl lese ich auch nicht ab, dass es ein derartiges Misstrauen in unsere Regierung gibt, dass sie einfach keine Legitimation mehr hat, dieses Land weiter zu regieren. Das lese ich davon nicht ab. Und
was? Also es machen ja viele diesen Schritt, ne? Macron ist mit seiner Partei so ungefähr bei 14, also unter 15% gelandet. Die Kanzlerpartei SPD ist in dem Bereich gelandet. Die Grünen minus 8%. FDP hat sich auf einem niedrigen Niveau gehalten. Die drei Parteien zusammen gerade mal 30%. Also das ist die Erzählung, aus der das gemacht wird.
Genau, dass es eine Unzufriedenheit gibt, das ist definitiv da. Das ist überhaupt nicht schön oder wegzureden. Man sollte Frankreich und Deutschland nicht allzu sehr hier vergleichen, vor allen Dingen nicht in Zahlen. Wir haben unterschiedliche Staatssysteme, unterschiedliche Parteiensysteme. Es ist wirklich sehr schwierig, da dann einen Zusammenhang oder einen Vergleich herzustellen. Und ich würde auch wirklich in Zweifel ziehen, ob so das Richtige oder das Nachvollziehbare ist, was Emmanuel Macron da macht. Ich habe da noch gar keine abschließende Bewertung zu, aber mal so einen Gedanke geteilt, zu sagen, wir müssen uns nochmal genau überlegen, haben wir das richtige Angebot? Und wenn man sagt, ja, wir haben das richtige Angebot, haben wir es ordentlich rübergebracht? Das ist ja was ganz anderes, als Wahlen auszurufen und zu sagen, so, alles ist schon auf dem Tisch, alles ist bekannt und jetzt wird nochmal abgestimmt. Also mir ist Ersteres, nämlich die kritische Auseinandersetzung letztendlich mit Konzepten, mit Antworten, mit Lösungen, statt einer ständigen Problemzirkulation, ist mir lieber.
Das ist wahr, auf jeden Fall. Ich finde es insofern auch wirklich nicht vergleichbar. Wir haben andere politische Systeme. Es ist sehr schwierig, in Deutschland überhaupt Neuwahlen auszulösen, aus guten historischen Gründen. Und ich finde, was eine problematische Sache daran ist, letztendlich Macron, der ja wirklich ein Vorzeige-Europäer in vielerlei Hinsicht ist, hat damit auch die Europawahl letztendlich dann zu einer französischen nationalen Testwahl gemacht. Denn die Menschen waren in Deutschland aufgerufen, 2021 den Bundestag zu wählen. Sie haben ein gewisses Mandat einer Dreierkoalition dadurch gegeben. Das das ist erstmal da. Mir ist in diesen Tagen ein Wort eingefallen aus einer Bundestagsrede von Werner Schulz, auch leider zu früh verstorben, der DDR-Bürgerrechtler, der lange für die Grünen dann im Bundestag saß und der sich damals gegen die Auflösung des Bundestages wehrte, als Gerhard Schröder die Vertrauensfrage gestellt hat und den Satz geprägt hat im Bundestag: Wir leben in einer Demokratie, nicht in einer Demoskopie. Das heißt, wir haben Verfahren und wir haben Wahlzyklen, ja, die dafür da sind.
Ja, nee, das gefällt mir, der Satz.
Dann machen wir damit einen Punkt an dieser Stelle, denn wir haben auch noch eine konkrete Frage oder vielmehr etwas, was Sie mitbringen, wie man nämlich mal konkret beispielsweise Sicherheitspolitik, also innere Sicherheit, progressiv denken können. Wir schauen auf die Themen des Tages. Wir stehen immer noch ein bisschen im Eindruck dieser Europawahl und der Ergebnisse. Paulina Fröhlich ist mein Gast heute vom Progressiven Zentrum. Und ein Thema, das ich jetzt gerade nicht angesprochen habe, das wir nicht angesprochen haben, ist natürlich das große Thema der Migration / inneren Sicherheit, was ja häufig dann auch verbunden wird, aber auch dieser Frage generell, ja, wie sicher fühlt man sich? Das ist so ein klassisches konservatives Thema. Ja, das ist sozusagen das schwarze Sheriff-Thema, wo sich ja linke, sozialdemokratische, grüne, progressive Parteien immer irgendwie schwer tun. Man hat immer den Eindruck, am liebsten ist es eben, wenn das Thema gar nicht groß wird. Und wenn es dann irgendwann groß wird, dann erlebt man sowas wie Olaf Scholz in der Woche vor der Europawahl im Bundestag, Regierungserklärung. Und dann denkt man, okay, das ist jetzt was? Ist das jetzt der rote Sheriff? Also versucht gerade die Sozialdemokratie einfach so ein bisschen Law and Order vorzuspielen. Und mit dem Wort spielen bezeichne ich ja schon das Problem, dass ganz häufig dann der Eindruck entsteht, okay, die schwenken mal kurz ein und letztendlich stärken sie das Original. Das war meine Vorrede zu dem, was Sie vorhaben, auch mit Ihrem Think Tank, sich nämlich Gedanken darüber zu machen, wie könnte denn Sicherheitspolitik, sicherheitspolitische Fragen, wie könnten die eigentlich progressiv beantwortet werden? Konferenz ist am Wochenende, richtig? Oder am Ende der Woche?
Genau, 2021.
Das heißt, Sie haben noch nicht die Antworten aller Expertinnen und Experten, die Sie da versammelt, aber Sie haben natürlich wahrscheinlich eine eigene Idee.
Genau. Sie haben selber gerade gesagt, konservativ assoziiert ist das erstmal Sicherheit. Und das, wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich daran, dass es erstmal vor Veränderungen schützt. Ja, das ist ein konservatives Sicherheitsversprechen. Aber ich habe es in der Sendung eben schon mal gesagt, wir befinden uns einfach, und das ist eine schlichte Anerkennung von Realitäten, in Zeiten von notwendigen Veränderungen. Entweder weil wir, wie im Zuge der Klimakrise, uns anpassen müssen, um unsere eigene Existenz zu schützen, oder aber weil wir konfrontiert sind mit Veränderungen von außen, vor denen wir nicht die Augen verschließen können, wie dem wie dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und ich denke, es ist sehr wichtig, und das besprechen wir gerade viel im Zuge unserer Partnerinnen und Partner, Menschen, die bei uns assoziiert sind im Progressiven Zentrum, dass Progressive sich mit diesem Sicherheitsbegriff auseinandersetzen und ein Angebot machen, das nicht sich darum dreht, vor Veränderungen zu schützen, sondern eher durch Veränderungen zu begleiten. Es gibt ja dieses Konzept, glaube ich, wenn Sicherheit durch Wandel, Sicherheit im Wandel, Keir Starmer, Vorsitzender der Labour-Partei, die ja gerade stark im Aufwind sind in UK, spricht auch gerade von Stabilität als einem progressiven Konzept und Angebot. Und damit würden wir uns gerne auseinandersetzen. Und ich würde sagen, man sollte es auf keinen Fall Sicherheit mit Migrations- oder Asylpolitik gleichsetzen.
Naja, ich stolperte gerade auch schon, als ich das sagte, über mich selbst und dachte, ja, genau, das ist ja ganz häufig das Problem, ne? Dass das sofort zusammengedacht, also was heißt nicht von allen, aber dass es immer wieder diese Momente gibt, wo das zusammengedacht wird.
Und es ist ja auch in Ordnung, es zusammenzudenken, mindestens mal auf der emotionalen Ebene, aber auf der faktischen stellenweise wohl auch. Und man muss sich einfach gewahr werden, dass es aber größer ist, deutlich größer. Und zwar, dass es um das individuelle Sicherheitsgefühl geht, aber auch um Sicherheit uns als Gesellschaft, Sicherheit auf diesem Planeten. Also es hat ganz unterschiedliche Ansichten. Und ich denke, Progressive würden gut daran tun, wenn sie im ersten Schritt erstmal Ursachen für Unsicherheiten wirklich tiefgehend auf den Grund gehen und erforschen und eben auch in Zusammenhang setzen. Ich habe zum Anfang dieser Sendung von Klaus Töpfer gesprochen, wie er Armut und soziale Fragen mit Klimafragen zusammengedacht hat. Das ist letztendlich ein sehr, wie ich finde, sehr guter Ansatz, der eben nicht versäult, nur Themen parallel oder nebeneinander denkt. Dann könnte man genauso davon sprechen, im internationalen in der Zusammenarbeit des Multilateralismus, statt Egoismus, eigentlich eine Zusammenarbeit, die Karte sind, auf die man eher setzen sollte, um eine tragfähige Sicherheit aufbauen zu können. Ja, ein anderes Thema, das mir einfällt, ist Ungleichheit. Also ich habe eben schon mal von dem Zusammenhang vom Sozialen gesprochen. Es ist durch zahlreiche Studien belegt, dass Gesellschaften, die ein hohes Maß an Ungleichheit haben, in sozioökonomischen Verhältnissen auch Gesellschaften sind, die höhere Gewalt zum Beispiel verzeichnen oder ein höheres Maß an Ungesundheit verzeichnen. Also ein stärkeres Setzen, ein ordentliches Konzept, ein Fokus auf einen Abbau von zu viel Ungleichheit ist auch gleichzeitig Sicherheit.
Ja, aber klingt natürlich doch nach dem klassisch sozialdemokratischen Ansatz, ne? Oder auch nach dem klassisch progressiven Ansatz auch in anderen Parteien.
Das soll es auch sein.
Wo man sagt, ja, wenn wir beispielsweise ein Kriminalitätsproblem haben, vergesst nicht, das hat Ursachen hier und dort und so weiter. Ne? Wir sehen das beispielsweise, jetzt bin ich wieder beim Migrationsthema, aber bei Gewalt, die ausgeht von Geflüchteten, wo man natürlich feststellen kann, ja klar, das sind Menschen, die kommen ganz häufig aus Kriegs- und Krisengebieten, bringen Traumata mit, die noch verstärkt werden durch diese Flucht und dergleichen mehr. Alles rationale Angänge, ja. Und dann sagt jemand, abschieben aber schnell. Und das ist etwas, was, glaube ich, auf einer kognitiven Ebene vielleicht viel schneller Gefühlslagen bedient und wogegen dann dieses große Konzept, das Sie auch gerade mit gezeichnet haben, vor allem deswegen so schwach erscheint, weil man so häufig die Politik es formulieren hört, aber das Ergebnis dann nicht richtig sieht. Also ja, klar kann man adressieren, man muss die Ungleichheit reduzieren. Wir sehen aber, es passiert halt, vielleicht wird es ein bisschen abgefedert durch neue soziale politische Maßnahmen, aber im Grunde endet es sich nicht so stark, dass wir da auch Erfolge haben. Das heißt, die Ergebnisse bleiben aus.
Ich weiß nicht, ob die Ergebnisse ausbleiben. Also letztendlich gibt es ja einen kleinen, ich sage deswegen kleiner Testballon, weil es jetzt kein ganzheitliches Konzept in dieser Sinne war. Aber 2021 bei der Bundestagswahl ist Olaf Scholz letztendlich mit dem Konzept und dem großen Wort Respekt angetreten. Und das war ein emotionaler, man glaubt es kaum bei dem Kanzler, der sonst kaum Emotionen zeigt, aber eigentlich ein emotionaler Versuch, will ich meinen, zu sagen, es geht um dich, du kannst was anfangen mit diesem Wort, mit diesem Konzept des Respekts, aber es hat neben der immateriellen Komponente eben eine materielle, ebenso, ich muss mal eben einen Schluck trinken.
Ja, gut, ich mache an der Stelle die Zwischenmoderation. Meine Damen und Herren, Sie hören hier Paulina Fröhlich husten im Deutschlandfunk Kultur. Auch das gehört im Live-Radio dazu.
Dankeschön. Genau, also die Brücke, was ich letztendlich sagen will mit diesem Beispiel ist, ein größeres Konzept, das Ursachen auf den Grund geht und materielle Ungleichheiten fokussiert, schließt nicht aus, dass ich eine emotionale Geschichte dazu erzählen kann. Und da drin sind offensichtlich Progressive noch nicht stark genug.
Oder vielleicht fehlen auch manchmal so die Politikertypen. Also ich, es liegt jetzt lang genug zurück, deswegen glaube ich, darf ich es erzählen. Das war nämlich eigentlich eine interne Runde. Liegt bestimmt 20 Jahre zurück. Die Protagonisten heißen Gerhard Schröder und Otto Schilly. Gerhard Schröder, der eingeladen war bei der parlamentarischen Linken im Bundestag, also vor den linken Abgeordneten, eigentlich eher alleine. Und er kam etwas verspätet und brachte Otto Schilly mit, seinen damaligen Innenminister. Ja, und ich glaube, die beiden hatten auch schon mindestens eine halbe Flasche Wein jeweils getrunken. Auf jeden Fall war das die Stimmung. Und die parlamentarische Linke war also unzufrieden mit dieser Sicherheits- und ein bisschen zu viel Law and Order. Und dann sah man wirklich, wie Gerhard Schröder ungehalten wurde und sagte, wisst ihr was, ja, wenn wir Otto nicht hätten, wenn der Otto euch nicht hier den Rücken frei halten würde, dadurch, dass die Leute darauf vertrauen können, dass die Sicherheit in diesem Land in Ordnung ist, ja, dann könntet ihr eure ganzen progressiven Projekte vergessen. Da hätten wir nämlich keine Mehrheit mehr. Und das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, diese Szene, weil sie natürlich erstmal die Breitbeinigkeit auch dieser beiden Protagonisten ordentlich beschrieben hat, aber weil möglicherweise auch darin ein Stück weit die Erfolgsgeschichte einer Sozialdemokratie erzählt wird, wie sie damals eben war, wie sie eine Breite abgebildet hat.
Ja, und das ist bestimmt auch ein Zeichen ihrer Zeit gewesen. Und ich wünsche mir jetzt ein Zeichen unserer Zeit sozusagen, dass diese Breite zwar vereint, aber eben erzählen kann. Und zwar andockfähig erzählen kann, so dass es glaubwürdig ist, so dass es mitnimmt, aber was definitiv keine Lösung sein kann, und deswegen plädiere ich auch für eine progressive Alternative, ist eine Sicherheit, die abschottet, die zumacht, die schnelle Antworten findet, wie zum Beispiel Abschieden, Bums. Das ist nicht der Weg. Wir brauchen da längere und tiefere Lösungen.
Paulina Fröhlich sagt das hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen auf die Themen des Tages und ein großes Thema heute und auch morgen ist die Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine, die in Berlin stattfindet. Allen voran Volodymyr Zelensky und Olaf Scholz sind da wichtige Namen, die zu nennen sind, die sich dort treffen. Wir sprechen darüber mit Paulina Fröhlich, unserem heutigen Gast vom Progressiven Zentrum, und mit unserer Osteuropa-Expertin Gesine Dornblüt, die die Konferenz für uns verfolgt. Gesine, ich habe jetzt mal nur zwei Namen genannt, aber ich habe vorhin ein bisschen auf dem Bildschirm mitverfolgt. Das ist ja ein wirklich großer diplomatischer Auflauf, kann man sagen. Da sind eigentlich alle Relevanten für dieses Thema versammelt.
Ja, das kann man so sagen. Also heute Morgen, die Konferenz wurde ja eröffnet vom Bundeskanzler Olaf Scholz und auch vom Präsidenten der Ukraine, Volodymyr Zelensky. Auch Ursula von der Leyen hat gesprochen heute Morgen, aber der Reigen, der geht dann gleich weiter. Es gab dann eine Diskussionsveranstaltung, moderiert von der Außenministerin Annalena Baerbock. Da war auch der Außenminister der Ukraine da, der Außenminister Italiens, der Außenminister Polens, David Cameron, außerdem dann gibt es von den USA eine Sonderbeauftragte für den wirtschaftlichen Wiederaufbau der Ukraine. Und das signalisiert und symbolisiert schon auch erstmal nämlich das Signal, das von dieser Konferenz ja ausgehen soll, nämlich Solidarität mit der Ukraine und dann auch natürlich die Einbettung dieses gesamten Wiederaufbaus. Und da geht es ja erstmal gar nicht so sehr um einen kompletten Wiederaufbau, sondern darum, einfach das Zerstörte zu reparieren. Und das soll eben eingebettet werden in den EU-Kurs, in die Beitrittsverhandlungen, in die Reformen in der Ukraine im Hinblick auf den EU-Beitritt. Das ist ein ganz wichtiger Akzent, den jetzt eben Berlin setzt bei dieser Konferenz.
Gab es denn erste Botschaften, erste Signale, die über das hinausgehen, was wir in dem Kontext regelmäßig hören bereits?
Naja, leider ist das, was wir regelmäßig hören, ja, es wird ja nichts, verschwindet nicht dadurch, dass es immer wieder wiederholt wird, und so wurde das auch heute wiederholt. Also Bundeskanzler Scholz hat ganz klar nochmal darauf hingewiesen, dass natürlich auch für den Wiederaufbau Flugabwehr nötig ist. Am besten ist es nämlich, dass Dinge gar nicht erst zerstört werden, dann muss man sie auch nicht wieder aufbauen. Und er hat an andere Staaten eben appelliert, sich dieser Allianz anzuschließen und Patriot-Abwehrsysteme zu liefern. Dann gab es den Appell eben an die Industrie, an die Privatwirtschaft zu investieren und schon jetzt sich genau zu überlegen, auch wo man, wie man investieren kann. Und natürlich wird diese gesamte Konferenz auch überschattet von den Angriffen Russlands auf die Energieversorgung. Zelensky hat das nochmal in Zahlen genannt, hat gesagt, wie viel, also über 80% der Wärmekraftwerke, mehr als ein Drittel der Wasserkraftwerke sind zerstört. Zurzeit reicht die Energieproduktion nicht, um den Verbrauch zu decken, den die Ukraine in Spitzenzeiten im Winter hat. Und man sieht eben mit sehr, sehr großer Sorge dem Winter entgegen. Und da war der Appell auch von Zelensky, in den nächsten 3 bis 4 Monaten da wirklich Hilfe zu schaffen, damit die Ukraine schlicht und einfach diesen Winter überleben kann.
Aber dieses Beispiel macht es ja eigentlich schon deutlich, Paulina Fröhlich, etwas, was vielleicht erstmal vielleicht verfrüht erscheint, wenn man diesen Titel der Konferenz hört. Es ist ja nicht die erste unter diesem Titel, aber Wiederaufbaukonferenz, während wir eigentlich tägliche Nachrichten von neuen Zerstörungen haben.
Ja, als die erste Konferenz stattfand, da ging es mir tatsächlich genauso. Und ich habe große Fragezeichen gehabt, mich gefragt, warum, was wird da besprochen? Inwiefern geht es schon um Wiederaufbau? Der Krieg läuft auch noch total. Das vielleicht nochmal zum Stichwort Kommunikation und Erklärung. Es leuchtet mir ein, dass man vorausschauend arbeitet. Es leuchtet mir ein, dass man sich zusammentut und dass die Solidarität nicht nur im Krieg, sondern auch für Pläne danach sind. Aber sowas muss eben erstmal erklärt werden.
Gesine Dornblüt, wie sehr ist das dort auch ein Thema bei der Konferenz?
Ja, also vielleicht muss man da tatsächlich nochmal erklären, der englische Titel ist ja Recovery, das ist ja nicht wirklich Reconstruction. Also es geht eigentlich, klingt ein bisschen blöd auf Deutsch, also Erholung der Wirtschaft ist da gemeint und aber auch dann irgendwann wieder aufbauen. Es geht einmal darum, langfristig zu planen, damit, wenn dann der Krieg zu Ende ist, nicht erst irgendwelche Masterpläne und Machbarkeitsstudien erstellt werden, sondern es geht darum, jetzt schon mal langfristig zu gucken, welche Region will sich eigentlich wie ausrichten, wo sind die Prioritäten, wie kann das Ganze zusammenspielen. Das ist also das, was auf lange Zeit angelegt ist. Und dann kommen aber ganz konkret jetzt die Dinge dazu, die nötig sind und die laufend nötig sind und auch schon gemacht werden, einfach um den Menschen zu ermöglichen, weiter in ihren Städten zu leben. Ich war gestern bei einer Randveranstaltung, da war an der Wand eine Spanplatte angebracht als Symbol praktisch des Wiederaufbaus. Überall in der Ukraine werden Löcher in den Fenstern notdürftig erstmal vernagelt mit diesen Spanplatten. Das ist nicht schön, das ist auch nicht besonders nachhaltig, aber es ist einfach so das allererste, was nötig ist, damit die Menschen überhaupt da leben können. Und dazu kommen dann, was wir schon besprochen haben, natürlich Strom, Elektrizität, Wasser, Wärme und so weiter für den Winter.
Ja.
Frau Dornbühl, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Wenn man im Zuge der bei Waffenlieferungen ja mal ein großes Uneinigkeitsgefühl hat unter den unterschiedlichen Unterstützerländern oder sehr viel Abstimmungsbedarf und Uneinigkeit vielleicht. Wie sieht es denn bei diesen Themen aus? Scheint hier mehr Einigkeit zu herrschen? Gibt es hier mehr Gemeinsamkeiten?
Also diesen Eindruck kriegt man schon, wenn man da auf dieser Konferenz ist. Das ist ja sowieso auch eher eine große Messe hier in Berlin als eine das ist jetzt keine Geberkonferenz. Es ist sehr viel Geld bereitgestellt worden, auch diese 50 Milliarden von der EU eben auf längeren Zeitpunkt für mehrere Jahre. Also ja, da gibt's schon die Übereinstimmung, dass das einfach nötig ist. Und man ist sich auch sicher und einig, dass das eben lange dauern muss. Und ganz zentraler Punkt dabei ist, das hat Olaf Scholz heute Morgen auch nochmal in den Mittelpunkt gestellt, dass dieser Durchhaltewillen der Ukrainer, der soll eben das Zeichen sein für Putin, dass er merkt, die geben nicht auf, die Ukraine will sich nicht vernichten lassen. Deswegen muss ich mir vielleicht überlegen, ob ich diesen Krieg weiterführen will oder mich zurückziehe. Das ist so, dass auch die Zielsetzung dieses eben wirtschaftlichen und sozialen Aufbaus.
Der Durchhaltewille der Ukrainer ist natürlich ein interessantes Stichwort vor der Frage, die sich hier in Europa und auch in Deutschland stellt angesichts der Wahlergebnisse, wie es denn um den Durchhaltewillen der Deutschen und auch der Europäer in der EU bestellt ist, diesen Kurs weiterzufahren. Paulina Fröhlich, wir sehen Wahlergebnisse in Deutschland, ich beziehe es jetzt mal vor allem darauf, nicht nur die AfD mit ihrem bekannten Kurs in dieser Frage, sondern auch das neue Bündnis Sarah Wagenknecht, die ja, ich formuliere es mal so, Frieden anders buchstabieren.
Ja, das ist richtig. Also ich glaube, ich spreche von Glück, dass wir in Europa und auch in Deutschland solide Mehrheiten haben, die Ukraine unterstützen, den Russland als klaren Aggressor anerkennen. Und gleichzeitig müssen wir genau das anerkennen, was Sie gerade sagen. Es gibt Wahlergebnisse, die auch zeigen, dass es eine Unsicherheit in der Bevölkerung gibt darüber, wo dieser Krieg hinführt, was die Perspektiven sind, welche Rolle Frieden und Friedensmöglichkeiten hier haben. Ich möchte ein ungewöhnliches Lob aussprechen, ungewöhnlich deshalb, weil es von mir als Progressiver kommt. An dem Abend der Europawahl in der sogenannten Elefantenrunde bei NTV gab es ein ganz starkes Statement von Friedrich Merz, auch ziemlich deutlich gerichtet in der Runde gegenüber Alice Weidel und Sarah Wagenknecht, genau, mit einem klaren Plädoyer und einer Erklärung, weshalb er unerschütterlich als Demokrat sozusagen an der Seite der Ukraine steht, weil es eben auch einen Angriff auf uns alle bedeutet. Und das fand ich sehr markant und stark. Und ich glaube, das würde ich mir wünschen, dass das so weitergeht, ja, dass unterschiedliche demokratische Kräfte, welcher Couleur auch immer, sich erklären und selbstbewusst auftreten mit ihrem Verständnis.
Paulina Fröhlich sagt das hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank dafür und vielen Dank bis hierhin. Vielen Dank auch vor allem an Gesine Dornblüt, die uns versorgt hat mit den ersten Informationen der Recovery-Konferenz. Ich sage es jetzt mal so, also es geht nicht nur um Wiederaufbau, sondern auch um weitere Pläne für die Zukunft für die Ukraine, wenn dieser Krieg eines Tages vorbei sein wird. Gesine Dornblüt, vielen Dank. Wir schauen hier weiter auf die Themen des Tages und sind bei einem Streit, der sich in der akademischen Welt ja ganz häufig in letzter Zeit abgespielt hat, um die Frage, wie steht es um den Gaza-Konflikt, um den Nahostkonflikt, den militärischen Einsatz Israels im Gazastreifen. Die Präsidentin der Technischen Universität, das war schon länger Thema, hat da mal einen Post geliked auf dem Netzwerk X, also dem früheren Twitter, eigentlich einen Aufruf zu einer Waffenruhe, aber untermalt mit einem Bild, auf dem Benjamin Netanyahu zu sehen war, blutunterlaufen mit einem Hakenkreuz, also eine Darstellung, die auch nach Meinung derjenigen, die sich damit gut auskennen, ganz klar antisemitisch gelesen werden muss, geradezu. Ich glaube, man muss aber auch gar kein Experte sein, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Es gibt jetzt ein Hin und Her, Paulina Fröhlich, um die Frage, muss eigentlich die Präsidentin Frau Rauch, muss sie zurücktreten oder nicht? Da gab es jetzt, und deswegen machen wir es heute zum Thema, neue Stimmen auch aus ihrem Kollegium, aus dem akademischen Senat der TU. Und zwar mit einer interessanten Begründung, die sagen, wenn sie Präsidentin bleibt, dann könnte das wirklich schwierig werden, dass wir auf dem internationalen Parkett weiterhin Drittmittel einwerben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eigentlich eine gute, hinreichende Begründung ist für eine solche Forderung des Rücktritts.
Das ist natürlich eine traurige Begründung, weil es bedeutet ja, dass nicht der Antisemitismus oder die Haltung in diesem Sinne im Vordergrund steht, sondern eine ökonomische Zukunft. Das ist, würde ich sagen, traurig. Das ist ein Armutszeugnis für diese Begründung. Dass es aber diese Abwägung gibt, ich habe gerade überlegt, finde ich es jetzt mühselig, dass schon wieder so eine Debatte herrscht. Nein, ich glaube, ich finde es eigentlich ganz gut. Denn das ist ja nur ein Abbild, ein Zeichen davon, was gerade bewegt und was für verschiedene Position es dazu gibt. Und da bestimmt hört man aus der Studierendenschaft das eine, von Lernkollegium das andere. Und ich denke, der Diskurs sollte stattfinden. Das ist das Wichtige.
Hm. Ja, aber kann der eigentlich vernünftig stattfinden in diesem Themenkomplex? Also da habe ich den Eindruck, dass da die Fronten so derart vorab verhärtet sind, dass eigentlich der Austausch darüber, also über die Frage, was passiert dort, wie schauen wir darauf, wie ist eine deutsche Haltung dazu, dass ja eigentlich schon in einem Vorraum abgeklärt wird, nämlich durch Rücktrittsforderungen, durch die Frage, was darf überhaupt gesagt werden, von wem?
Also ich denke, er muss auf jeden Fall abgeklärt werden, denn wenn jemand in einem so wichtigen Amt, auch repräsentationsfähigen Amt, ein Bild liked, auf dem der israelische Staatspräsident mit einem Hakenkreuz zu sehen ist, dann gibt es keinen anderen Weg, als dass darüber ein Diskurs stattfindet und dass das hinterfragt wird. In welchem Rahmen, wie groß man das machen muss, was für ein Schauprozess das wird, da kann man Fragezeichen dran machen, denke ich, aber für notwendig halte ich es allemal.
Aber ist dann eine, also die Debatte gibt es und sie gab es und es gab eine Entschuldigung von Geraldine Rauch, die gesagt hat, ja, das war ein Fehler. Sie wollte eigentlich nur den Text unterstützen, hatte sich das Foto nicht ausreichend angeschaut. Das war ja ihre Begründung. Da sagt jetzt jemand wie Wolfgang Benz, der einer der führenden Antisemitismusforscher ist, ja, eine Entschuldigung für ein solches Verhalten sei im Privatbereich möglich, aber nicht in dieser Position. Also Debatte, ja, man könnte sie abbinden und beenden, indem man sagt, Entschuldigung akzeptiert. Man kann es aber natürlich auch so sehen wie Wolfgang Benz.
Ich mag die Entscheidung nicht treffen, ob die Präsidentin bleiben kann oder nicht.
Aber, Sie haben gemerkt, ich habe Ihnen diese Frage eigentlich vorgelegt. Nein, aber es ist vollkommen legitim, das ist, ja.
Ja, ja, also ich kann dazu nur sagen, ich finde es nicht nur unappetitlich, ich finde es unmöglich. Ich finde, man muss sich Bilder genau angucken in heutigen Zeiten, die man liked oder retweetet oder wie auch immer. Das ist so. Das ist nicht einfach, dass wir das kleinreden können von wegen, oh, ich habe da nur mal kurz geklickt. Ja, vielleicht hat man das kurz gemacht, aber es hat Auswirkungen, wie wir sehen. Und vor allen Dingen in so einem Amt trägt man die Verantwortung. Deswegen halte ich das für wichtig. Ich möchte damit nur sagen, für mich ist die Sache nicht innerhalb einer Sekunde geklärt. Diese Person muss weg, Persona non grata, zack. Sondern für mich ist eigentlich interessanter die Auseinandersetzung damit. Wie geht man damit um mit dieser Situation? Und das findet ja gerade statt.
Ich glaube, was eine ganz entscheidende Lehre daraus sein kann, adressiert an alle, an uns alle, aber natürlich vor allem an Menschen in Verantwortungspositionen. Vielleicht ist das einfach auch eine dumme Idee mit einem, und es ist ja ein Herzchensymbol bei Twitter, jetzt X, überhaupt bei solchen Themen, ich finde das immer so deplatziert, also ganz häufig so deplatziert, dass man ein Herzchen gibt für ein Thema. Ich glaube, wenn man etwas sagen möchte zum Thema, was auf jeden Fall sein soll und sein kann, jeder darf sich natürlich dazu äußern, muss man sich schon die Mühe machen, vielleicht ein paar Worte zu formulieren und sie selbst zu formulieren.
Ja, die Zusammenfassung, vielleicht ist es eine dumme Idee, gefällt mir.
Like.
Das speichere ich erstmal ab. Ja, vielleicht bringt uns das ja auf Ideen, wie man alternative Netzwerke abseits von X besser gestalten kann.
Man soll ja auch mal bei all dem Negativen positiv enden. Paulina Fröhlich, und das Schöne ist, dass Sie uns einen Moment mitgebracht haben oder vielmehr eine Begegnung, die Sie in einem ganz positiven, demokratischen Sinne beeindruckt hat, nämlich die Begegnung mit Martin Dulich, SPD-Politiker, Minister in Sachsen.
Das ist richtig. Martin Dulich durfte ich schon öfter begegnen, aber letzte Woche in Chemnitz noch einmal. Und das hat mir noch mal in Erinnerung gerufen, wie gut ich diesen Politiker finde. Martin Dulich ist vor einigen Jahren mit seinem Küchentisch, seinem alten Küchentisch, durch Sachsen gezogen und hat angefangen, wirklich in allen möglichen Orten Halt zu machen, Menschen an diesen Küchentisch einzuladen, um in den Dialog zu gehen. Und das macht er bis heute. Und ich halte das für eine so, ja, ehrliche und tolle, basale Art, will ich sagen, diese Rolle des Politikers und der damit auch dazugehörigen Bürgernähe umzusetzen.
Paulina Fröhlich, das ist ein schönes Bild. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür und überhaupt heute für Ihre Gedanken. Schön, dass Sie da waren.
Ich bedanke mich.
Und jetzt mache ich mal dieses Küchentischbild auf und ich weiß nicht, ob es ganz stimmig ist, aber kommen Sie doch gerne an unseren Küchentisch im Humboldt-Forum. Da sind wir nämlich wieder übermorgen am Donnerstag mit Albrecht von Lucke, der Politikwissenschaftler, der dort dann mein Gast sein wird. Und Sie gerne bitte auch, wenn Sie mögen, direkt dort vorbeikommen. Sie finden auch alle Informationen auf deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum. Und da finden Sie dann am Donnerstag auch ein Video-Livestream, wenn Sie uns zuschauen wollen, weil vielleicht Berlin zu weit weg ist. In jedem Fall vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Tschüss, schönen Tag.